ARD.
SWR Kultur. Forum.
Harte Schale, weicher Kern. Die eigenwillige Welt des Heavy Metal mit Bernd Lechle. Hallo. Viele zehntausende Metal-Fans strömen nun wieder zum Wacken Open Air, zu den Auftritten von rund 200 Bands, überwiegend bestehend aus schwarz gekleideten Männern mit langen Haaren und sehr lauten Gitarren, die in den Ohren zarter veranlagter Musikfreundinnen und Freunde schlicht Krach machen. Aber Obacht! Da spielen vielfach Virtuosen. Wie beim Fußball findet man leidenschaftliche Fans auch in intellektuellen Kreisen. Und trotz aggressiver Klänge und vielfach kriegerischer Lyrik gilt die Szene insgesamt als auffallend friedlich. Was zeichnet die Metal-Kultur und ihre Musik aus? Woher kommt sie? Und wie übersteht dieses Phänomen seit über 50 Jahren offenbar kaum verändert sämtlichen Trends? Darüber diskutieren heute im SWR-Kulturforum Jan Herbst, Musikwissenschaftler von der Universität Huddersfield in England, Jenny Zilker, Kulturjournalistin aus Berlin, und Jörg Scheller, Kunsthistoriker an der Hochschule der Künste Zürich. Herr Scheller, mit welchem Klischee oder welcher falschen Vorstellung von Heavy Metal würden Sie gern aufräumen?
Naja, dass Heavy Metal eine Männermusik ist. Sie hatten es ja bereits erwähnt, viele langhaarige Männer, die nach Wacken pilgern. Das mag soziologisch so sein, dass überproportional viele Männer in der Szene sind. Das ist aber auch in vielen anderen Musikszenen der Fall. Und ich glaube, Metal ist eigentlich sehr attraktiv, gerade für ein weibliches Publikum, weil man da sehr schön mit Klischees über Frauen und Weiblichkeit brechen kann. Also traditionell sollten Frauen ja all das nicht tun, was Mettler tun. Also schreien, sich in Szene setzen, laut werden, auch mal aggressiv werden. Insofern glaube ich, dass Heavy Metal als Ästhetik, als Musik, als Kultur eigentlich weit über das Männliche hinausgeht und heute gerade für Frauen attraktiv ist.
Frau Zilker, würden Sie da mitgehen?
Na, wir reden ja vor allem auch von der Szene, die, wie Sie gerade schon sagten, vor 50 Jahren quasi begann. Und da muss man immer gucken, welche Klischees damals dann galten. Und natürlich, dass die großen Namen in der Metal-Szene, also als auch von den Musikern her, eben männliche Namen sind, liegt daran, dass da prinzipiell weniger Musikerinnen überhaupt da waren, aus verschiedenen, natürlich strukturell also sexistischen oder misogynen Gründen. Und dass es attraktiv ist für Frauen, ja, ist es auf jeden Fall. Da können wir gleich mal drüber sprechen, wie sehr.
Werden wir machen. Herr Herbst, was erleben Sie als Fan und Musiker, jetzt nicht so sehr als Wissenschaftler, beim Hören von Heavy Metal, idealerweise in den besten Momenten?
Ja, die musikalischen Reize sind einfach sehr extrem, passt es vielleicht sehr gut zusammen, in Form von Virtuosität, in Form von des Klangspektakels, ist einfach sehr mitreißend.
Was macht das mit Ihnen?
Das setzt eine emotionale Reaktion, woher ruft sie hervor, wo man sich der Musik hingibt und seine Gefühle verarbeiten kann. Vielleicht in einer Form, die anders schwer möglich ist.
Okay, wir versuchen das noch genauer einzukreisen. Und vielleicht lassen wir die Musik auch gerade für rockfernere Hörerinnen und Hörer kurz anklingen. Oft meint man mit Heavy Metal britische Bands der späten 70er, dieser New Wave of British Metal wie Judas Priest oder Iron Maiden, das wären die hier. Da geht's also hart, aber schon auch sehr melodisch zu. Das Genre hat sich dann in viele Stile ausdifferenziert, so vom opernhaften Symphonic Metal bis zum kantigeren Thrash Metal. Die erfolgreichsten sind die hier, Metallica aus Kalifornien. Und dann gibt's eben ganz düstere Varianten, Death Metal etwa, schon sehr geräuschhaft und finster. Hier wären zum Beispiel Sepultura aus Brasilien. Also eine Wand aus Verzerrung, vorne brüllt und knurrt einer eher, als dass er sänge. Growling nennt man diese Technik. Herr Scheller, was ist das Attraktive daran?
Ja, man muss sich ja vor Augen führen, dass Heavy Metal in relativ friedlichen Zeiten entstanden ist. Nicht? Also waren so die 70er Jahre, 80er Jahre. Das sind so die Founding Years von Heavy Metal. Da ist am meisten passiert. Es heißt, Heavy Metal entsteht so auf dem Boden eigentlich relativ friedlicher, liberaler Konsumkulturen, so in Großbritannien und Amerika, streut von dort aus über die Welt. Und ich glaube, gerade in diesen Kulturen braucht es so etwas wie ein Memento Mori, also eine Kunstform, eine Kulturform, die einem vor Augen führt, dass die Zeiten auch wieder härter werden könnten, dass die Zeiten auch wieder grausamer werden könnten, die das Publikum daran erinnern, dass es Kriege gibt, dass es Bedrohungen gibt, die quasi das individuelle Maß übersteigen, also wirklich große Bedrohungen. Damit setzt sich Heavy Metal ja primär auseinander. Und diese großen Bedrohungen, die werden auch gespiegelt durch die monumentale Ästhetik im Heavy Metal.
Ich würde sogar sagen, dass man noch weiter zurückgehen kann, weil das ist ja quasi aus dem Hardrock entstanden. Und der Hardrock war ja eine Reaktion auf diese Peace-Zeit, dieses Sanfte und Hippie-mäßige. Und wir sind alle, lieben uns alle. Und dann eben daraus was Härteres mal wieder kommen zu lassen, einfach als Wellenbewegung, wie halt Kulturbewegungen so sind oder Jugendbewegungen so sind. Da ist das Heavy Metal quasi die oberste Spitze dieser Wellenbewegung. Wir wollen jetzt gar nicht mehr lieb zueinander sein, also irgendwas tun wir so, sondern wir machen das, wir sind gar nicht mehr wir selbst und zeigen unsere Gefühle, sondern wir schreien raus. Das ist also auch noch, kommt auch noch dazu.
Also offenbar war damals dann ein Bedarf nach einer Zuspitzung vorhanden oder es sollte noch härter werden, wenn der Hardrock aus dem Rock'n'Roll kam und dann eben der Heavy Metal aus dem Hardrock. Was heißt denn das Heavy, Herr Herbst? Was ist Heaviness im Heavy Metal?
Ja, Heaviness lässt sich sicherlich musikalisch definieren, allerdings nicht in wenigen Worten. Weitergefasst würde ich sagen, es ist vor allem eine musikalische Emotion, die auf einer Form von kultureller Zusammengehörigkeit beruht. Und das kann erklären, warum das Metal-Genre einen solchen Zusammenhalt hat, wie man ihn oft sieht, trotz der vollkommen unterschiedlichen Stilistiken, die dort vorzufinden sind. Grundsätzlich ist Heaviness ein Qualitätsmerkmal, also je härter etwas ist, desto besser oder auch authentischer ist die Musik. Und das zeigt sich in der Geschichte, die durch immer härtere Ausdrucksformen und der Suche danach gekennzeichnet ist, obwohl die Eigenschaften in verschiedenster Weise ausgereizt wurden. Manchmal wurde die Musik sehr langsam, manchmal sehr schnell als Gegensatz, mal tief, mal hoch. Aber wichtig durchweg ist, dass Grenzen überschritten werden, dass es Transgressionen gibt und dass unerwartete Gestaltungsmerkmale auftreten.
Zum Beispiel, was könnten das für unerwartete Gestaltungsmerkmale sein?
Kontraste zum Beispiel, dass sehr schnelle Momente durch sehr langsame Momente abgewechselt werden, dass vielleicht an unvoraussehbaren Stellen ein Schlagzeugfill kommt, dass vielleicht bestimmte Formmerkmale damit gebrochen wird. Grundsätzlich aber kann man festhalten, dass Heaviness mit einem langsamen Tempo in Verbindung gebracht wird und mit Tiefe, das heißt Masse, aber auch mit einem Sound, der voll und groß ist, was man auch als Hyperrealität kennzeichnet.
Aber weil Sie vorhin auch sagten, authentisch. Ich finde gerade, dass das Nicht-Authentische das Besondere am Heavy Metal ist. Also, dass man da gar nicht versucht, tatsächlich man selbst zu sein. Also gerade im Black Metal, Death Metal und so. Natürlich sind das nicht alles Mörder, die irgendwie rottende, weiß nicht was essen. Das ist ja klar, das ist also nicht authentisch. Sondern es nimmt sich heraus, und das finde ich so gut daran, so eine Art Show zu machen und in dieser Show halt eine Stärke von Gefühlen oder von Ausdruck reinzupacken. Authentisch finde ich es tatsächlich nicht. Wenn ich mir angucke, ich finde auch Singer-Songwriter oft nicht authentisch, aber die dealen ja, also die verkaufen quasi Authentizität. Ich finde, Heavy Metal verkauft nicht Authentizität, sondern verkauft einen geschützten Raum, wenn sie so wollen, einen Eskapismus, in dem man halt richtig ein böses Monster sein darf, obwohl jeder weiß, dass man danach nicht nach Hause geht und Leute umbringt oder Babys frisst, sondern eben ein ganz netter Familienvater ist. Ne? Also das finde ich ist eher ein Qualitätsmerkmal, dass es nicht authentisch ist.
Ja, man könnte es vielleicht sogar so zuspitzen, dass im Heavy Metal das Künstliche das Authentische ist. Also genau. Es geht eigentlich um eine Inszenierung, die so überzeugend ist, dass man eigentlich nicht mehr spürt, dass es eine Inszenierung ist. Ein bisschen wie in der Geisterbahn. Man sich erinnert als Kind, da bricht eigentlich so das Surreale und das Reale, das bricht zusammen. Man hat einfach eine Erfahrung. Und im Metal, da würde ich sehr zustimmen, geht es darum, eine gewaltige Inszenierung zu schaffen oder auch diese Inszenierung mal zu brechen, eben durch extreme Langsamkeit oder durch bestimmte andere Kontraste. Aber es geht wirklich um eine Inszenierung und das ist anders als im Hippietum, das ist anders als im Punkrock. Es ist eben kein authentischer Lebensstil damit verbunden, der auch mit Aktivismus oder mit Politik verbunden wäre, sondern der Fokus, zumindest des klassischen Heavy Metal, liegt ganz klar auf der Kunst, auf der Ästhetik und auf diesem, wie Sie es gerade nannten, auch geschützten Raum, diesem Safe Space, der da geschaffen wird.
Würden Sie trotzdem bei der Authentizität bleiben, Herr Herbst, oder meinten Sie was anderes damit?
Grundsätzlich stimme ich der Inszenierung durchaus zu. Authentizität ist etwas, was unter Fans behandelt wird und dort gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Vorstellungen. Authentizität ist zum Beispiel gegeben in der Unterscheidung zu anderen Genres populärer Musik und insbesondere Popmusik, der oftmals von Metal-Fans vorgeworfen wird, dass sie nicht ernsthaft ist, nicht seriös, dass die Musik gar nicht wichtig ist. Und das kann man der Metal-Musik nicht vorwerfen, weil es dort ja viele Jahre an Üben voraussetzt, dass man ein Instrument sehr gut beherrscht, dass die Songs eigenständig geschrieben werden. Es gibt wenig Cover-Songs. Also eine gewisse Authentizität ist dort sicherlich vorhanden, was nichts von dem Inszenierungsgedanken wegnimmt.
Da würde ich Ihnen total zustimmen. Auf der Ebene des musikalischen Könnens ist das wirklich die Musik, die am Prinzip, also neben der Jazzmusik, am komplexesten ist. Also am meisten vielleicht komplex. Und ich meine jetzt von Popmusik, nicht meine von den großen Mainstream-Genres Rock, zu der Metal ja gehört, Hip-Hop, Pop, R&B. Ne? Da ist irgendwie auf jeden Fall Metal und Hardrock sind die, wo da wirklich eine Band steht, die haben sich vorher getroffen. Jeder musste zu Hause erstmal jahrelang lernen. Das ist auf jeden Fall authentisch. Also der Teil ist authentisch, aber die Inszenierung ist eben also bewusst unauthentisch.
Von der Definition her eiern wir so ein bisschen rum, ne? Aber vielleicht muss das so sein. Herr Scheller, Sie haben vor ein paar Jahren ein Buch über Heavy Metal veröffentlicht, Metalmorphosen, und scheitern da sozusagen ostentativ auch an einer klaren Definition des Genres. Da fragen Sie, ist Metal spieltechnisch anspruchsvoll? Hat Metal brutale Texte? Ist Metal etwas betont Maskulines? Und nennen dann jeweils eine Metalband, zu der das total passt, und eine, die ganz anders ist. Also müssen wir quasi unscharf lassen, wovon wir reden?
Ja, dafür würde ich plädieren. Es gibt tatsächlich nicht das eine Merkmal, das alle Metalbands zusammenfasst, sondern es gibt eine gemeinsame Geschichte. Das heißt, Metalbands berufen sich auf Heavy Metal, auf seine Geschichte, auf bestimmte Codes, bestimmte Merkmale der Szene und der Musik und arbeiten mit denen, arbeiten auch mal gegen die. Also sie verarbeiten eine bestimmte Geschichte aus Kunst und Kultur. Und man kann das nicht so quasi objektivieren und sagen, es braucht immer ein Gitarrensolo, es braucht immer Double Bass, es braucht immer Texte, die von Krieg handeln. Da findet man eben mannigfaltige Gegenbeispiele dazu. Der gemeinsame Rahmen ist vielleicht tatsächlich die Heaviness. Ich habe das mal so gesagt, dass, was immer man im Heavy Metal macht, es muss eben heavy sein. Wenn du über Liebe singst, dann musst du es auf eine heavy Weise machen. Wenn du über den Tod singst, auf eine heavy Weise. Also nicht so lauwarm oder diplomatisch, sondern es muss so eine gewisse hyperbole Qualität haben.
Muss man Heavy Metal sehr, sehr laut hören?
Auf jeden Fall. Es ist albern sonst.
Der Soziologe Hartmut Rosa. Hartmut Rosa hat in seinem letzten Buch, Kleine Soziologie des Heavy Metal, wirklich dafür plädiert, die Lautstärke als zentrales Merkmal anzuerkennen. Also das ist für ihn nicht nur so ein infantiles Moment, sondern erst Lautstärke ermöglicht Resonanzerfahrungen, ein Hören mit dem ganzen Körper. Und insofern, Lautstärke ist tatsächlich essentiell für Metal, was aber nicht heißt, dass man sich die Alben nicht auch zu Hause auf dem Kopfhörer ganz analytisch anhören könnte.
Und dann sind die tiefen Töne wichtig, die schon angesprochen wurden. Gitarren werden tiefer gestimmt oder kriegen eine zusätzliche Bassseite und die Bässe auch. Warum ist das so wichtig?
Die Frequenzen wirken anders. Also es gibt auch sehr hohe Frequenzen im Metal, also bei den hohen, bei diesen melodiösen Geschichten und auch bei den Gitarren-Soli, die dann noch ganz nach oben gehen. Da geht es ja auch um eine Fingerfertigkeit und eine Technik. Aber musikalisch wirken ja Frequenzen unterschiedlich. Hohe Frequenzen sind gerichtet. Das heißt, man muss sich direkt in den Richtstrahl dieser Frequenz stellen, um die überhaupt zu hören. Deswegen müssen die auch anders verstärkt werden. Und tiefere Frequenzen gehen überall hin und rütteln einen so richtig durch. Und eigentlich soll ein guter Rocksong oder ein guter Heavy-Metal-Song ein großes, wirklich, das wurde vorhin auch schon angesprochen, ein sehr fülliges Gesamtfrequenzbild haben. Also auf allen Frequenzebenen soll was da sein. Das macht eigentlich dann so im Sound einen sehr guten Song aus. Es soll nicht wischiwaschi sein, es sollen ganz, ganz deutliche Frequenzbereiche laut bedient werden.
Genau, und dort spielt dann auch die Lautstärke wieder eine Rolle, weil das Gehör dementsprechend anders arbeitet. Je lauter die Musik ist, desto mehr werden die ganz tiefen Tonbereiche und die ganz Höhen mehr betont. Das ist ähnlich wie bei der Musikanlage zu Hause. Es klingt dann einfach besser, wenn es lauter ist. Zumindest es fühlt sich besser an und klingt aufregender. Das heißt, die Lautstärke unterstützt die Klanglichkeit der Musik.
Ich würde noch ganz kurz was anfügen. Und zwar, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, also in subjektiver Erfahrung vielleicht. Ich finde ja tatsächlich auch, dass das Laute einem dabei hilft, den Eskapismus besser fühlen zu können. Je lauter was ist, desto weniger kann ich an andere Sachen nebenbei denken. Ich kann dann nur noch an diese laute Musik denken und das ist ja eine wunderbare Flucht.
Genau, also die immersive Qualität wird dadurch gestärkt und auch eine Abgrenzung nach außen. Heavy Metal war ja eine Subkultur, das heißt, man wollte sich auch von anderen abgrenzen und Lautstärke war eine Möglichkeit, beispielsweise die Elterngeneration draußen zu halten. Ich erinnere mich an meine Eltern, die gesagt haben, ja, interessant, was du da machst mit dieser Band, aber wir gehen sicherlich nicht auf deine Konzerte, es ist einfach zu laut.
Ich habe hier nochmal ein Zitat von Hartmut Rosa. Metal-Songs, schreibt er, gewinnen ihre Kraft daraus, dass sie den mentalen Fokus so öffnen, dass die Rhythmen und Harmonien mit ihrer Wucht in existenzielle Sphären vorstoßen. Sie rühren an Bereiche, die die spätmoderne Gesellschaft kognitiv-theoretisch überhaupt nicht mehr zu bearbeiten vermag. Auf welche Resonanz stößt das hier in der Runde? Da scheint Metal eine sehr grundlegende Kraft zu haben.
Das hat, glaube ich, jede Musik. Also das würde ich jetzt einfach bei jeder Musik unterschreiben. Das geht ja, wir haben ja bei Metal genau über allen anderen Vokalmusiken irgendwie einen Unterschied. Also einerseits auf einer Ebene den Text, den man vielleicht erstmal verstehen muss, wenn das eine andere Sprache ist oder weil es undeutlich gegrowlt wurde oder so. Also das muss nicht unbedingt eine Rolle spielen, kann aber, da kann ich anknüpfen. Aber es gibt auch die rein musikalische Erfahrung und wir haben ja alle Erfahrung mit Harmonien, weil wir alle in der westlichen Welt mit den ähnlichen Harmonien aufgewachsen sind. Wir kennen diese Rock'n'Roll-Strukturen, also das Blues-Schema und so. Und deswegen sind wir ganz stark allein von Musik angefasst. Sound wirkt ja schneller sogar als Bild. Das Hören trifft uns direkter als das Bild, was wir dazu sehen. Insofern ist das bestimmt richtig, was Herr Rosa da sagt, aber das ist nicht nur bei Metal so, würde ich sagen.
Aber es hat ja fast eine religiöse oder spirituelle Komponente.
Ist auch bei jeder Musik so. Ist auch bei jeder Musik so.
Wobei, da würde ich einhaken, ich glaube, im Heavy Metal ist schon das apokalyptische Element besonders stark ausgeprägt. Also man kann Heavy Metal als Genre, glaube ich, sehr gut vergleichen mit dem letzten Buch des Neuen Testaments, also mit der Offenbarung des Johannes. Ich meine, das ist das Heavy Metal Album der Bibel. Also da gibt es Explosionen, da gibt es Drachen, da gibt es ganz komische Zahlen, Akrobatik, alles wird pulverisiert, es gibt Chaos und es sind wirklich übergroße Gefühle. Und Heavy Metal appelliert genau an das, also an das Übergroße, auch an das durchaus, an das Transzendente. Und das machen andere Genres im Pop, zu dem ich Metal übrigens auch rechnen würde, nicht auf diese Art und Weise.
Inzwischen gibt es Untersuchungen, wonach es zum Beispiel große Übereinstimmungen in den Persönlichkeitsmerkmalen von Metal- und Klassik-Fans gäbe, Beide Musikarten sehr dramatisch und ereignisreich, beide haben etwas potenziell Spirituelles. Steckt da eine relevante Erkenntnis drin oder sind es nicht einfach zwei komplett unterschiedliche Kulturen?
Ich habe das auch schon gedacht, weil ich tatsächlich finde, dass Nerdtum ist in diesen beiden Musikspielarten schon sehr ausgeprägt. Also da geht es dann ja auch oft um kleine Unterschiede bei der Klassik irgendwie Interpretation des Stückes, das man schon kennt. Beim Metal irgendwie, bei der Live-Aufnahme spielt da noch ein Triller mehr auf der Gitarre so. Und das sind so Sachen, die, also ich finde das sehr sympathisch, weil ich das Nerdtum also tief in mir drin auch trage so. Aber das ist schon sehr ähnlich. Und also man guckt auch, glaube ich, oft gar nicht richtig darüber hinaus. Also bleibt auch wirklich in dieser Szene drin und ist auch sauer, wenn die jemand irgendwie kritisch anguckt. Das ist, glaube ich, auch sehr typisch für diese beiden. Also ich finde, das ist ein ganz schöner Vergleich.
Vielleicht das Kennerschaftliche im Moment verbindet Klassik und Metal. Also man wird in beiden, sagen wir mal, Szenen eigentlich nur ernst genommen, wenn man wirklich gute, solide, zumindest Materialkenntnis hat und nicht sagt, ja, ich höre halt, was mir gefällt.
Stimmt.
Also dieses Moment, das finde ich, ist sehr typisch für Metal. Man muss wissen, welche Band in welchem Jahr, welches Album in welcher Besetzung aufgenommen hat, welches Solo in welcher Geschwindigkeit gespielt wurde. Und das, glaube ich, ist wirklich ein verbindendes Element, was die Klassik betrifft.
Sie nennen es Kennerschaft, ich nenne es Nerdtum, aber ich glaube, das ist das Gleiche.
Ich glaube, das schließt sich nicht aus.
Und eben auch die Virtuosität seitens der Musiker, wir hatten es schon angesprochen, also diese ungeraden Taktarten und rasende Abfolgen von 16. und 32. und komplizierte Rhythmen und dazu diese fünfseitigen Bässe. Ganz im Unterschied zu Punk, obwohl die beide schon aus einem verwandten Urgrund kommen.
Aus der Anti-Haltung, aber Punk ist DIY, also kommt aus der DIY-Bewegung und Metal haben wir ja gerade schon etabliert, überhaupt nicht.
Das Do-It-Yourself,
genau,
dieses
Do-It-Yourself
einfach jeder,
ist nicht
jeder, wer kann, der darf.
Genau, so ist es gar nicht.
Wobei das DIY-Moment in der Metal-Szene ja doch auch sehr stark ist, was die Selbstorganisation betrifft. Also der Grund, warum Heavy Metal immer noch da ist, warum die Szenen so lange überleben, überleben konnten, ist, weil die Fans sich selbst organisiert haben, auch in kommerziellen Durststrecken, kleine Konzerte organisiert haben, ihren Bands nachgereist sind. Und ich bin ja selbst im Vorstand eines Metal-Vereins hier in der Schweiz. Also wir organisieren Konzerte von Fans für Fans, stecken da viel so ehrenamtliche Energien rein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das verbindet Metal durchaus mit Punk. Man will nicht nur auf die Industrie, auf die großen Plattenfirmen angewiesen sein, sondern man organisiert sich im Zweifelsfall selbst.
Aber es gibt ja schon auch eine große Industrie, ne? Wenn ich an die Festivals denke und an die Zeitschriften und so, das sind ja wirklich, eigentlich ist das ja fast das letzte richtige eingegrenzte Genre, was erkennbar ist, was man auch wirklich wiederfindet. Und man kann jederzeit auf der Welt zu einem Metal-Festival fahren, so, ne? Also da ist auch Geld drin.
Das schließt sich aber wirklich gar nicht aus, finde ich, sondern die Industrie wurde auf Metal aufmerksam, weil sie gemerkt hat, da gibt's eben eine gut organisierte Subkultur, da gibt's Leute, die viel Herzblut reinstecken. Das heißt, das können wir ausschlachten. Und so ist es dann ja auch passiert. Aber in weiten Teilen gibt's immer noch die kleinen Konzerte, gibt's immer noch die Nachwuchsbands, gibt's die Fanzines, gibt's die Blogs. Also das läuft ja unterhalb dieser Kommerzebene weiter.
Genau, und was man da vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass sicherlich 90% aller Bands ja wirklich alles DIY machen, vom Komponieren zum Aufnehmen und zum Produzieren. Nur die Top-Riege der Bands gehen in professionelle Studios, arbeiten mit externen Tontechnikern und Tontechnikerinnen. Das heißt, die DIY-Haltung, oder nicht nur die Haltung, aber das Können, die Fähigkeiten sind tief in dem Genre verwurzelt.
Das ist allerdings bei anderen Genres auch wieder so, ne? Also da gibt es auch die Top-Verdiener und dann gibt es sehr viele DIY-Leute, die das zu Hause im eigenen Studio machen, gerade bei der Elektronik zum Beispiel.
Noch ein Unterschied zu Punk vielleicht, im Metal geht's Balladen. Der bekannteste Song einer Metal-Band ist Nothing Else Matters von Metallica. Haben wir da den weichen Kern in der harten Schale oder will man halt einfach auch mal ins Radio?
Ja, ich halte Metal ja für eine der umfassendsten Musikgattungen. Also man findet im Metal eben alles. Und ich sehe darin eigentlich einen Spiegel der Fülle von menschlichen Persönlichkeitsfacetten. Man findet die Härte, die es manchmal braucht im Leben, aber man findet auch das Verletzliche und das Introvertierte. Und insofern überraschen mich die Balladen da gar nicht. Und wenn es dann noch kommerziell gut läuft und man ins Radio kommt, dann umso besser.
Harte Schale, weicher Kern. Die eigenwillige Welt des Heavy Metal. Darüber diskutieren heute im SWR Kulturforum Jan Herbst, Musikwissenschaftler, Jenny Zilka, Kulturjournalistin und der Kunsthistoriker Jörg Scheller. Herr Herbst und Herr Scheller, wie geht's Ihnen denn als ausgewiesenen Fans so mit der Ästhetik und der Mode der Bands? Also da sieht man ja oft so eine gewisse Wikingerhaftigkeit, die Ihnen beiden, würde ich jetzt mal sagen, ganz abgeht. Auch die großflächigen Tätowierungen oder diese langen Bärte, die so mit Haargummis abgeteilt werden.
Bartzöpfe.
An sowas erkennt man Metal-Fans oft sofort. Also das ist aber keine Ironie, ne?
Es kommt ein bisschen darauf an, in welches Subgenre man reinschaut. Also das ist im Metal wirklich immer verdammt wichtig, zu sagen, spreche ich über Thrash Metal, spreche ich über Death Metal, spreche ich über Black Metal, spreche ich über Doom Metal. Die haben ja jeweils auch unterschiedliche Codes so in den Moden, im Kleidungsstil. Der klassische Metaler ist so ein Zwitter aus Rocker, Pirat und Wikinger. Oder? Also, das ist eigentlich so der klassische Typus. Der grenzt sich dadurch von der Mehrheitsgesellschaft ab. Das sind ja Outsider-Figuren. Und auch gerade Figuren, die man eben in diesen so liberalen, wohltemperierten Nachkriegsgesellschaften im Westen eher skeptisch sieht. Also er hält dadurch auch der Gesellschaft einen Spiegel vor. Und gleichzeitig, finde ich, hat dieser Look auch was implizit Queeres. Ja, also lange Haare sind ja sehr ambivalent, kann man als Krieger Haartracht lesen oder eben als weiblich lesen. Diese engen Spandexhosen, die so in den frühen 80er Jahren mal in Mode waren im Metal, die haben auch was sehr Ambivalentes, was so Geschlechterrollen betrifft. Und wenn dann noch die hohen Schreie der Sänger dazukommen, dann haben wir eigentlich wirklich ein Queering vorliegen. Und das finde ich, ist das, was Metal so faszinierend macht. Es steckt voller Ambivalenzen, voller Mehrdeutigkeiten und Gleichzeitigkeiten.
Es gibt sicherlich einen Kern, den Sie treffend beschrieben haben. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass in der Metal-Kultur man sich nicht gerne an Vorschriften hält oder vorgesagt bekommt, wie man sich zu kleiden hat. Und wenn man auf ein Festival geht, beispielsweise, vielleicht noch mehr als auf ein Konzert, dann sieht man alle möglichen Kleidungsstile und Farben bis hin zum Pinken, einfach weil es mit Konventionen bricht oder auch mit Erwartungen. Das ist sicherlich eins der wesentlichen Merkmale auch im Metal-Genre, einfach dieses Brechen mit Erwartungen.
Aber mein Eindruck wäre jetzt schon, dass die fast alle schwarz tragen.
Also die teile ich auch nicht, die Erfahrung. Und das ist also meine Erfahrung von verschiedenen Festivals und Konzerten. Nein, ich finde, die sehen sich sehr ähnlich. Haben also selten rosa an und tragen meistens Jeans und oft Kutten. Und zumindest, je näher es an Hardrock geht, haben auch oft ähnliche Frisuren. Wenn die Haare dann ab sind, dann haben sie nur noch den Bartzopf. Ich habe übrigens eine Schwäche für Bartzöpfe. Ich finde das zwar nicht sexy, aber lustig. Auf jeden Fall, nee, das finde ich jetzt nicht. Da kann ich also wirklich mit ganz vielen anderen Genres kontern, die wirklich da breiter aufgestellt sind.
Ja, da kann ich vielleicht mit einer Anekdote diesen Eindruck doch auch bestätigen. Ich war mit meiner Frau mal auf einem Motorhead-Konzert und sie wurde da kritisch beäugt von so einem truenen Motorhead-Fan, der auf ihre Lederjacke geguckt hat und hat gesagt, naja, die ist jetzt aber doch ein bisschen neu. Ja? Also das wirkte so, als ob man sich da anbiedern wollte. So ein echter Metal-Fan trägt eine abgewetzte Lederjacke, die eben beweist, dass man schon 100 Mal im Moshpit war damit. Also genau. Ich glaube, da gibt es schon einen gewissen Gruppenzwang und Gruppendruck. Allerdings, da würde ich Herrn Herbst sehr zustimmen, die Entscheidung muss eben freiwillig sein, ja? Die Kutte zu tragen, die Haare so zu tragen. All das sind Entscheidungen, die man selbst trifft und die einem keine Kirche, kein Politiker auferlegen. Ich glaube, das ist das, was die Metalheads dann auch zusammenhält. Niemand hat einem diesen Look verordnet, sondern man schließt sich freiwillig dieser Community und ihren visuellen Codes an.
Das sollte ja sowieso bei jeder Jugendbewegung so sein, aber bei jeder Musikbewegung so sein, dass man das freiwillig macht. Ich kann da auch noch eine Anekdote beisteuern zum Thema Offenheit und Toleranz der Metal- und Hardrock-Gemeinde. Ich habe damals diesen Film Iron Maiden Flight 666 besprochen und fand den wirklich großartig. Also ein toller Film bei Iron Maiden, der auch wirklich sehr humorvoll ist. Und habe den auch positiv besprochen, habe natürlich trotzdem versucht, als Musikjournalistin einzuordnen, diese ganze Absurdität auch dieser Inszenierung mit diesen riesigen Skelettfiguren und verrotteten Figuren und so. Und das dann eben der Gitarrist irgendwie zu Hause eigentlich total lieber Familienvater ist und dann aber auf der Bühne damit aus der Gitarre Feuer spuckt als Phallus-Symbol und so. Und ich habe, es war 2009, glaube ich, und da war das noch ein bisschen anders mit der Hate-Mail und dem Hate-Speech im Internet, noch nicht so extrem verbreitet wie jetzt, aber ich hatte vorher noch nie so viel Hass danach bekommen nach dieser Rezension. Es gab wirklich eine Facebook-Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat und die mich quasi verprügeln wollte. Also Männer, die sauer waren, dass ich Iron Maiden humorvoll positiv besprochen habe und nicht nur positiv. Und die haben wirklich dann sich zusammengetan und haben sich genannt, wir wollen Jenny Zülker verprügeln. Und ich dachte so, was wäre denn passiert, wenn ich den Film jetzt verrissen hätte? Dann hätten die mich wahrscheinlich wirklich umgebracht. Also da habe ich schon gemerkt, dass da so viel Sinn für Humor und so viel Sinn für Offenheit und Toleranz dann doch nicht ist, zumindest nicht gegenüber Frauen. Vielleicht eine Erfahrung, die auch nur Frauen machen.
Dann sind wir jetzt beim Männerbild im Heavy Metal. Sie sagten vorhin, Herr Scheller, das sei ganz modern, verkürzt gesagt jetzt.
Mir fällt es grundsätzlich schwer, da zu generalisieren, weil eben diese Subgenres so unterschiedlich sind. Es gibt zum Beispiel linksradikale Subgenres im Metal, die so eher am Grindcore, eine extrem am schnellen, verzerrten Variante von Heavy Metal sind. Und da wird ein anderes Männlichkeitsbild gepflegt, als es so im klassischen Power-Metal der Fall ist. Man kann sich vielleicht Metallica so als Orientierungsbild nehmen und sieht da James Hetfield, Sänger und Gitarrist, verkörpert eher so einen bisschen klassischen Redneck-Macho. Und Kirk Hammett, der Lead-Gitarrist, verkörpert eher so einen bisschen queeren Surfer-Boy, also was eher Verletzlicheres mit lackierten Fingernägeln und so weiter. Also da wird eigentlich ein recht breites Angebot unterbreitet, was so Rollenbilder betrifft. Aber ganz klassisch war es wie in vielen anderen Musikszenen, wie auch im Hip-Hop, dass es halt eher ein Boys-Club war. Das ist aber nicht spezifisch für die Metal-Szene, sondern das ist für sehr viele Musikszenen so der Fall. Und mittlerweile wandelt es sich eben. Wir haben jetzt eigentlich mehr Frauen denn je im Metal. Wir haben auch Transsexuelle im Metal. Man kann da an die Band Life of Agony denken, deren früherer Sänger heute eine Frau ist und sagt, sie habe eigentlich nur positive Erfahrungen in dieser Szene gemacht.
Ein vielgehörtes Klischee ist aber jedenfalls, wenn es denn ein Klischee ist, klang hier auch schon an, eben, dass die Metal-Fans selbst im Haufen selbst eine ausgesprochen friedliche Szene seien, wenn sie nicht gerade sich über eine Kritikerin hermachen. Und viele der Musiker auch, was ja schon in einem interessanten Gegensatz zu dieser grundsätzlich sehr aggressiven Musik steht. Also stimmt das Klischee Ihrer Erfahrung nach?
So küchenpsychologisch könnte man natürlich sagen, wenn man sich auf der Bühne auspowern konnte und da rumschreien und sein Schlagzeug verprügeln oder irgendwie über Tote, über Umbringen von irgendwas schreien kann, dann muss man das natürlich im richtigen Leben nicht mehr machen. Das stimmt bestimmt teilweise, aber das wäre mir ein bisschen zu einfach. Ich glaube auch nicht, dass im Metal mehr oder weniger, keine Ahnung, gewalttätige, friedliche oder sonst wie Männer sind als woanders, sondern das ist einfach ein Durchschnitt unserer Gesellschaft, weil eben Leute, die Metal hören, so, ne? Also das, aber ansonsten hat das kein, gibt's da, glaube ich, keine Ballung von Idioten oder so. Sowas also überhaupt nicht. Und mit dem Friedlichsein, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, finde ich auch bei Festivals und so. Ich muss allerdings sagen, dass es dann wiederum bei normalen Konzerten in Gänsefüßchen, da merkt man schon sehr stark, ob man in einem Raum mit ganz vielen Männern steht beim Konzert oder ob man in einem Raum mit 50% Frauen und Männern steht. Weil das Durchgehen durch diese Massen, wenn man sich was zu trinken holt oder so, wirklich andere Erfahrung ist körperlich. Ne? Also diese Leute, die da stehen und Männer sind, die stehen da oft so breitbeinig und steif und lassen einen nicht vorbei. Ich erlebe das immer wieder, gerade wenn ich dann Frauenbands wie L7 oder so, die ja auch eine Hardrock-Band sind, angucke, dann ist das plötzlich eine völlig andere Erfahrung, wenn da Frauen im Publikum sind. Also es ist schon doch ein Unterschied und da eben bei Metal-Konzerten mehr Männer sind, auch im Publikum noch, das ist ja nicht 50-50 und auf der Bühne schon gar nicht, finde ich schon, dass das von ganz klassischen männlichen und auch negativ konnotierten Merkmalen getragen wird. Ich kann Leute verstehen, die sich darüber, die das dann sagen, bin ich nicht so gerne. Ja?
Welche Erfahrungen machen die Herren?
Ich kann vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Vor ein paar Jahren war ich auf dem Artmania Festival im rumänischen Sibiu. Da stand relativ nah an der Bühne ein Vater mit seinem etwa 4-jährigen Sohn. Auf der Bühne spielt ein Testament, so eine altgediente amerikanische Thrash-Metal-Band. Und das Söhnchen dieses Herren wollte unbedingt ins Moshpit. Also da haben sich die Leute rumgeschubst und da sind die Leute im Kreis gerannt und haben sich angerempelt, wie man das eben so macht bei Metal-Konzerten. Und das Kind wollte da rein. Dann hat der Vater das von seinen Schultern genommen und hat es in die Mitte des Moshpits gestellt. Und alle sind ganz sanft drumherum zirkuliert. Niemand hat dieses Kind berührt. Und so nach ein paar Minuten ging der Vater wieder rein und hat es rausgeholt. Also das war für mich eine sehr signifikante Szene, die vielleicht ein bisschen belegt, es geht im Metal halt doch eher um symbolische Gewalt. Es geht nicht so sehr um die konkrete physische Gewalt. Die gibt es wie in allen Teilen der Gesellschaft natürlich auch. Aber man könnte vielleicht sagen, dass im Metal die Gewalt eigentlich sublimiert wird. Also sie findet eine Form, sie findet einen poetischen Ausdruck. Das kann dann zu Katharsis führen oder es kann auch zu einer intellektuellen Auseinandersetzung mit Gewalt, mit Krieg führen. Also ich persönlich habe im Metal zwar auch die Erfahrung gemacht, dass es da Ausgrenzung gibt, ganz klar. Auch eine gewisse körperliche, na, nennen wir es mal Präsenz von Metalheads. Aber das braucht die Subkultur natürlich auch, weil sie sich abgrenzen will, weil da nicht jeder willkommen ist. Also das müssen Szenen ja so haben. Man braucht Ausgrenzungsmechanismen, sonst ist es keine Szene. Schlägereien habe ich ganz selten erlebt. Und ich erinnere mich an eine Reportage über Clubbetreiber, die ich mal gemacht habe, die mir unisono gesagt haben, Metal machen wir am liebsten, da passiert am wenigsten, am härtesten ist Hip-Hop.
Ich meine, das ist natürlich auch eine privatempirische
absolut, genau.
Deswegen sage Geschichte, ich, die Sie jetzt erzählen. Und da kann ich auch nur privatempirisch dann wieder kontern. Ich habe auch schon erlebt im Moshpit, dass es also wirklich hart war, dass man da zur Seite geschleudert wurde, wo man nur vorbeigehen wollte und sowas. Ne? Das kenne ich also auch. Aber trotzdem würde ich auch sagen, das ist erstmal nur eine Privatempirie. Und ich glaube auch, wie Sie sagen, das ist eine symbolische Gewalt und nicht eine wirklich körperliche. Aber es geht auch um eine gewisse Rumpeligkeit. Ne? Also in diesem, man absolut. Trinkt ja auch sehr viel. Man kann gar nicht mehr so genau aufpassen, wer geht jetzt gerade an einem vorbei und so. Also die Droge, Alkohol macht ja was anderes als Kiffen zum Beispiel, was ja in vielen Teilen des Hip-Hops verbreitet ist. Also es gibt ja so verschiedene Drogen zu verschiedenen Szenen. Insofern mit seinem Körper so ein bisschen sorglos umzugehen, den total zu betrinken, da rumzustehen und rumzuschwanken und so, das ist was, was dann nicht gewalttätig ist, aber zumindest so ein bisschen nerven kann oder einem in dem persönlichen Space so ein bisschen stört.
Ja, aber das braucht es natürlich auch, ne? Sonst wäre es halt doch ein Klassikkonzert.
Vielleicht gucken wir noch auf die Inhalte. Genau. Der Songs. Es fielen schon so Stichwörter wie kriegerisch und Blut und Innereien und so. Es gibt in der Popmusik ja kein Thema, das es nicht gäbe. Love-Songs, vielfach Verliebtsein, Sex, Trennung, Tanzen, Feiern, Aufbruch, Freiheit. Worum geht's im Metal vor allem?
Die Religionswissenschaftlerin Anna-Katharina Höpflinger hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, im Metal geht es vor allem um Phänomene, die das Individuum übersteigen, also die übermächtig sind. Das kann der Atomkrieg sein, das kann der Tod sein, das können Naturkatastrophen jeder Art sein, es kann auch die religiöse Apokalypse sein. Also das ist so die Unique Selling Proposition von Heavy Metal, würde ich sagen. Es geht weniger, wobei es das auch durchaus gibt, weniger um so Alltagsprobleme oder Probleme, die man jetzt ganz konkret auf der Straße findet, sondern es ist eher das Überwältigende und Große.
Allein schon die Namen der Big Four, Thrash Metal, also Slayer, Anthrax, Megadeth und Metallica. Ja, das sind ja alles schon Namen, die eigentlich ganz klar schon sagen hier, der Tod spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Insofern, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Und es gibt große Staaten, wir wissen, antike Völker, die sich mit dem Tod beschäftigen, weil der Tod uns eben immer als letztes Mysterium irgendwie beschäftigt. Dazu kommt aber eine gewisse Aggressivität, also Slayer und auch die dementsprechenden Texte, das sind natürlich nicht wirklich Mörder, aber es ist natürlich auch ein Tabubruch, wenn man den Tod einfach wirklich als Thema nimmt und dann sagt, ich bringe euch alle um und ich schlachte euch alle ab und so. Das geht also auch um so ein verbales Ausfallen, was man irgendwie benutzen kann. Und das Harte dabei, Metallica, ne? Also wir sind nicht weich, wir sind nicht schwach, sondern wir sind hart und stark. Und da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Also in den Texten ist es genau das Gleiche. Da wird Metallica, finde ich, ist noch eine Ausnahme, weil die erste Band waren in dem Bereich, die so ihre schwache Seite tatsächlich sogar in diesem Dokumentarfilm ganz, ganz deutlich gemacht haben und sich psychologisch haben beraten lassen. Und da sieht man ja genau so, sind die ja gar nicht.
Die aber also einen Film gemacht genau. haben, in dem man sie im Proberaum und im Studio sieht, mit ihrem Therapeuten
genau,
dabei
also
und
eine, quasi
die Kämpfe in der Band.
Wie eine Bandaufstellung statt Familienaufstellung, so. Und das rechne ich den hoch an. Aber eigentlich geht es ja um dieses Image, wir sind hart und wir sind stark, wir bringen alle um und so. Aber natürlich immer in diesem Image ist immer die Gegenseite, die Parodie immer mit da drin. Also allen Leuten ist immer klar, dass das ein Image ist. Das ist bei den Texten auch so. Keiner glaubt, dass es da wirklich irgendwie um Mord geht.
Ja. Es gibt aber immer auch das dialektische Moment, nämlich dass man also Selbstermächtigung, Empowerment, Stärke feiert und gleichzeitig die eigene Verletzlichkeit und Verwundbarkeit zeigt. Also Metallica sind da ein super Beispiel. Es geht um Depressionen in Songs. Es geht um das Gefühl von Verlorenheit. Also ich finde, dahingehend ist Metal auch eine sehr nicht progressive Sparte der Popmusik, dass Männer eben über ihre Gefühle singen. Da geht es nicht nur darum, ich bin der strahlende Held, sondern hey, ich komme nicht weiter, ich habe meinen Job verloren, ich fühle mich wirklich kaputt und ausgenutzt. Und das hatte im Metal eigentlich immer einen Platz, wird halt auch von den Massenmedien dann nicht so gern gesehen, weil man eher dieses Martialische ausschlachten kann und die etwas feineren, subtileren Seiten, die gehen dann oft unter. Aber die gibt es, die sind absolut da.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade bei Metal progressiv finde, weil ich meine Songs, in denen Männer über ihre Gefühle singen, die gibt es seit es den Rock'n'Roll gibt. Also das ist jetzt nicht wirklich so neu, dass es nur im Metal so ist, dass Männer sagen, klar, oh, mir geht's jetzt gerade schlecht.
Nee, das Besondere am Metal ist einfach das Spannungsverhältnis. Nicht? Also dass man wirklich dieses ganz laute, radikale, extreme auf der einen Seite hat und dieses ganz zarte, verletzliche, verwundbare. Es gibt Genres wie Singer-Songwriter, da erwartet man bereits, dass Männer mit zarten Fistelstimmen über ihre Gefühle singen. Im Metal erwartet man es nicht so sehr und genau das macht es so spannend, wenn es dann passiert.
Naja, wenn Elvis singt I'm so lonesome, I could die, ist das ja auch, also ich will nur sagen, also die Gefühle stecken, glaube ich, in der Popmusik prinzipiell drin. Ja.
Wenn das so zugespitzt und so metaphernschwer ist, könnte man sagen, dass Heavy Metal im Großen und Ganzen ziemlich unpolitisch ist? Herr Herbst.
Ja, grundsätzlich ist das, glaube ich, der Fall. Wenn man wieder das an Genres unterteilt, dann wird man feststellen können, dass eher punk-inspirierte Genres, Subgenres wie Grindcore, Thrash Metal tendenziell links sind. Es gibt aber auch einige Unterarten wie der nationalsozialistische Black Metal, der offenkundig rechtsextrem ist, die auch dadurch das Metal-Genre in Verruf bringen, aber quantitativ nicht wirklich signifikant auffallen. Das heißt, es gibt diese Außenpole sehr links oder auch sehr rechts, aber grundsätzlich sind die meisten Bands eher unpolitisch, würde ich sagen.
Das Politische könnte man vielleicht dahingehend im Metal finden, dass man erstmal einen Safe Space braucht, um sich mit Politik zu beschäftigen, wo man nicht gleich ein Statement macht, wo man nicht gleich eine parteipolitische Botschaft verbreitet, sondern man braucht erstmal quasi einen Schutzraum, in dem man sich mit politischen Themen auseinandersetzt, Krieg, Gewalt, soziale Schieflagen. Heavy Metal ist durchaus ein politischer Raum, aber er ist parteipolitisch nicht gebunden und er ist ideologisch ziemlich offen.
Entwickelt sich Metal? Also von den Ursprüngen her natürlich schon, aber inzwischen wirkt es schon wie eine recht geschlossene Welt, in der sich wenig verändert. Also ist es so oder begegnet man als Kenner dann eben doch neuen Strömungen und Newcomern mit ganz interessanten Ideen oder Reaktionen auf Zeitphänomene, worauf man im Pop ja immer wartet?
Also ich würde sagen, das Gegenteil trifft zu. Im Metal ist wahnsinnig viel Bewegung drin. Man sieht einfach eine gewisse massenmediale Fokussierung auf Wacken und so die großen alten Bands. Aber wenn wir allein die Globalisierung des Metals in Betracht ziehen, dann sehen wir, dass wir heute, ich weiß nicht was, Black and Doom Metal Bands in Uganda finden. Ja, das gab es vor 20, 30 Jahren noch nicht. Veil of Ammunition ist eine Band, die ich gerade total feiere. Das ist eben ein Duo aus Uganda, das so zurückgeht zu den Black Sabbath-Anfängen und eine ganz dunkle, sinistre Form von Metal spielt. Oder wenn wir an Taiwan denken, da gibt es Thonic, eine Band, die so den skandinavischen Black Metal der 90er Jahre eigentlich aufgreift, den aber mit taiwanesischer Folklore kombiniert und mit politischen Botschaften, was die Unabhängigkeit des Landes betrifft, kombiniert. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel Bewegung drin und insbesondere auch, was die Identitäten betrifft, es sind einfach mehr Frauen im Genre aktiv, als es früher der Fall war. Insofern, ich erlebe Metal ganz gegenteilig.
Wie wir vorhin schon gesprochen haben, ist das Metal-Genre ja durch eine Suche nach Härte oder Heaviness gekennzeichnet. Und die zeigt sich ja nach wie vor, indem Genres ja zusammengefügt werden, dass neue Kombinationen erprobt werden, aber auch die Möglichkeiten der Technologie kommen hier zum Einsatz. Das heißt, immer weniger Bands wollen eine Performance dokumentieren, sondern die sehen die Produktion als ein künstlerisches Mittel an, um etwas Neues zu schaffen, was vielleicht auch live gar nicht so existieren kann. Und diese neue Aufgeschlossenheit der Technologie gegenüber, die ermöglicht auch musikalische Weiterentwicklung.
Und ich glaube, gerade so im Bereich KI tun sich doch sehr viele Dinge. Es gibt zum Beispiel die Band Frostbite Orkings. Das ist rein KI-generierter Metal. Das wäre eine Entwicklung, wie man sie eben auch in anderen Pop-Spielarten findet. Oder es gibt ein Künstlerduo aus den USA, die Dadabots, die haben einen unendlichen Death-Metal-Stream auf YouTube laufen. Da generiert eine KI sekündlich neue Death-Metal-Versatzstücke und reiht die in einem eben endlosen Stream aneinander.
Und wollen das die Leute wirklich hören, die Metal-Fans?
Also Frostbite Orkings sind auf einem großen Label, die sind auf Napalm Records. Junge Menschen, die jetzt mit KI sozialisiert sind, die werden auch eine größere Offenheit haben als jemand, der wie ich in den 80er Jahren mit Metal sozialisiert wurde und noch so diese Handwerkskunst hochhält. Also das sind wirklich Generationenfragen letztlich.
Vielleicht zum Schluss, Stichwort Sozialisation. Ich weiß ja nicht, ob eine Sendung wie diese hier Leute dazu bringt, sich dann mal was anzuhören oder sich dem Metal mit offeneren Ohren zuzuwenden. Was würden Sie sagen? Kann man Menschen, die erstmal wenig mit Metal anfangen können, auf den Geschmack bringen, auch indem man ihnen erklärt, worum es da geht? Oder entdeckt man diese Musik am besten mit ungefähr 11 Jahren und dann schließt sich das Zeitfenster bald wieder?
Eine sehr gute Frage. Ich habe keine Angst, da vielleicht was Ketzerisches zu sagen. Ich glaube schon, dass man Leute zum Metal bringen kann, weil ich glaube, in gewisser Weise kann, nicht muss, aber kann Metal auch eine Musik sein für Menschen, die eigentlich unmusikalisch sind. Weil es gar nicht so sehr um Musik gehen muss, sondern weil man einfach jeder versteht, dass das eine hohe Qualität hat. Egal, wie es klingt, aber jemand spielt Gitarre unheimlich fingerfertig, jemand spielt unheimlich toll Schlagzeug. Und insofern, man kann bestimmt Leute, die jetzt sagen, ich möchte auch mal so irgendeine Szene erleben und auch mal so, und dann sagt man, dann geht doch mal zum Metal-Konzert. Da sind die Symbole relativ klar zu umreißen, wie die Leute aussehen, was sie spielen und so. Da kann man bestimmt noch Leute dazu bringen. Aber was Sie gerade sagt mit dem 11 Jahre und Key-Erfahrung und Schlüsselerfahrung, das stimmt, glaube ich, auch.
Ich glaube schon, dass man intuitiv einen Zugang finden muss, der nicht so sehr vermittelt ist. Ich glaube, der Reiz ist vielleicht eher, dass man einfach aus dem eigenen Interesse heraus ein Interesse daran gewinnen kann und dass es nicht so etwas Rationales ist, was einem jemand einfach näher bringen kann.
Herr Scherer.
Ich glaube, das Interesse kann man durchaus wecken, aber man wird nie wieder so fühlen, wie man mit 11, 12, 13, 14, 15 Jahren gefühlt hat. Also diese Erstbegegnung mit einem Genre wie Metal, die kann man mit 40, 50, das wird man nie so haben. Insofern auf einer abstrakten Ebene, auf einer rationalen Ebene, da gebe ich Herrn Herbst sehr recht, durchaus möglich. Aber mich hat Metal als Teenager einfach erwischt. Also die Musik hat mich erwischt, nicht ich sie. Und das kann man nicht steuern.
Harte Schale, weicher Kern. Die eigenwillige Welt des Heavy Metal. Das war unser Thema heute im SWR Kulturforum mit Jan Herbst, Musikwissenschaftler von der Universität Huddersfield in England, Jörg Scheller, Kunsthistoriker an der Hochschule der Künste Zürich und Jenny Zülker, Kulturjournalistin aus Berlin. Vielen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.